Das Lied, das wir gesungen haben, uns erwartet ein Land reinster Freude und so, ist, wie auch Wolfgang im Gebet gesagt hat, ein altes adventistisches Lied. Schon damals haben die Adventisten, noch unsere Pioniere, wie wir sagen, dieses Lied gesungen und sagen, dass jetzt, oh, es währt nicht mehr lang. Und das ist eins der Lieblingslieder, die ich in unserem Gemeindeliederbuch habe. Ich singe das sehr oft und ich weiß, das kann auch Routine werden, aber auf jeden Fall soll nicht Routine werden, sondern wir sollen jeden Tag aufs Neue daran denken, an die selige Hoffnung aller Christen. Jetzt sind wir ziemlich weit gekommen. Jetzt leben wir, heute ist der 15. Februar 2025. Die Zeit vergeht so schnell. Man hat das Gefühl, dass dieser Jahreswechsel und Neujahr vielleicht gestern war, aber die Zeit vergeht so schnell. Das Jahr 2025. Viele sagen, dass dieses Jahr ein besonderes Jahr sein wird. Wir erleben auch in der Politik, wir erleben auch in der Wirtschaft, wir erleben überhaupt in unserem Leben. Und ihr, wahrscheinlich derjenige, der auch die Nachrichten hört, da ist auch eine Ungewissheit, auch bei uns in Deutschland, auch in Europa, mit dem neuen amerikanischen Präsidenten und so weiter. Ich möchte jetzt nicht Nachrichten wiederholen, was da gesprochen wird. Aber auf jeden Fall, es kommt eine Zeit, die vielleicht uns nicht so ganz gefallen wird. Zumindest die Politiker und die Medien sprechen darüber. Wir haben in diesem Jahr 2025 auch unsere Gemeindewahl hier, wo es, wie es auch angedeutet hier ist. Wir wählen heute den Ernennungsausschuss. Wir haben in diesem Jahr die Wahl in der Vereinigung. Vereinigungsleitung, die Brüder, Schwestern, die Verantwortung tragen vor Gott für das Werk in diesem Teil Deutschlands, in Bayern. Das ist auch eine Wahl. Wir haben in diesem Jahr auch Wahl in der Generalkonferenz. Da wird auch gewählt, danke, liebe Schwester. Sehr schön, dass jemand an mich denkt. Sogar auch ein bisschen warm. Also wir sehen, dass dieses Jahr vieles mit sich trägt. Auf der anderen Seite, wenn ich an mich privat denke und an meine Frau, dieses Jahr ist auch für uns, für mich, ein besonderes Jahr. Wisst ihr warum? Es war vor 30 Jahren, 1995, ich erinnere mich sehr gut daran, da war ich noch jung, ich war ungefähr 36 Jahre alt, junge Familie, das Leben war vor uns, die Kinder wuchsen und da bekomme ich von Rentenversicherung so mal eine Information über mein Renteneintrittsalter. Und da steht, dass ich im Frühjahr 2025 in Rente gehe. Oh. 2025, damals war 1995. Und dann haben wir gedacht, was soll das? Ich habe erlebt, und mein Vater war auch einer von denen, die auch, was Jesu Wiederkunft betrifft, so mit Jahr 2000 so viel Hoffnungen gemacht haben oder kurz danach. Aber das war vor dem Jahr 2000, habe ich auch selber gedacht, 2025, dass ich nicht lache. Ich werde keine Rente bekommen. Ich brauche keine Rente. Jesus wird früher kommen. Natürlich, das ist seine Erziehung von zu Hause. Und wir lesen auch einiges. Und wie wir gesungen haben, noch unsere Pioniere haben gesungen dieses Lied, es währt nicht mehr lang und so. Und dann dachte ich, 2025 kannst vergessen. Dieses Papier, das, was ich bekommen habe, diese Information, war für mich überhaupt nicht relevant. Ich habe irgendwo verlegt und jetzt, wo ich tatsächlich meinen Antrag stellen soll und so weiter, ich suche alle Papiere, ich habe nicht mehr. Es gibt vieles, was ich nicht aufgehoben habe, weil ich sicher war, es wird nicht sein. Und dann war es damals, ich war Prediger mit meinem Dienst in der Gemeinde Bad Aibling, meine erste Gemeinde. Und ein Bruder, eine junge Familie, war vielleicht 2-3 Jahre jünger als ich. Und dann kommt er zu mir, er hatte so ein Gewissensproblem und er wollte mit mir sprechen. Sage ich, okay, sehr gerne, habe ich Zeit für dich. Und als wir gesprochen haben, hat er mir gesagt, weißt du, ich bin nicht ruhig, weil ich den Staat betrogen habe. Staatsbetrug, sagt er. Und dann habe ich bemerkt, dass das eine ernste Sache ist. Das ist nicht einfach, wenn jemand so formuliert und so sagt, das ist ein Betrug. Was hast du gemacht? Was kann ich für dich tun? Was kann ich dir helfen? Dann erzählt mir seine Geschichte. Sie wollen ein Haus kaufen für ihre Familie. Und dann hat er mit der Bank auch gesprochen, hat er einen Kredit genommen und sein Kredit oder die Zeit für Kredit zurückzahlen, hat er irgendwie hohe Zeit genommen. 20 oder 25 Jahre soll er sein Kredit zurückzahlen, damit die Rate niedriger ist. Und dann sagt er, ich bin jetzt unruhig, weil ich weiß, Jesus wird früher kommen. Ich werde diesen Kredit gar nicht zurückzahlen. Ich habe alles so gesprochen, auch in der Bank, als ob alles in Ordnung wäre, obwohl ich sicher war, dass ich diese Summe, was ich von denen bekommen habe, nie zurückzahlen werde. Jesus wird früher kommen. Habe ich ein bisschen geschmunzelt, muss ich zugeben. Und habe gesagt, mein lieber Bruder, wir sollen beten vor Gott, dass du deine Arbeit sicher hast, dass du auch deine Schulden monatlich zahlen kannst. Aber wenn Jesus früher kommt, wenn du nicht alles zurückzahlst, die Bank wird wahrscheinlich oder sicher dein Geld nachher nicht mehr brauchen, wenn Jesus wiederkommt. Und dann hast du auch dein Haus wirst du nicht mehr brauchen. Also wenn Jesus kommt, ist alles zu Ende. Da kommt ein Vulkan und macht alles kaputt. Also sollst dich überhaupt nicht das beunruhigen. Das ist nicht Betrug. Du weißt nicht die Zukunft, du hast jetzt mal etwas gemacht. Bete, wie gesagt, dass Gott dir hilft, dass du deine Schulden zurückzahlst, dass du keine Probleme bekommst. Aber wenn Jesus früher kommt, dann ist es in Ordnung, dann ist es noch besser. Und so ist die Zeit tatsächlich gekommen. 2025 und Jesus ist noch nicht gekommen. Meine Erwartungen haben sich nicht erfüllt und ich muss in Rente gehen. Und jemand fragt mich, ob ich mich freue auf die Rente. Ehrlich gesagt weiß ich überhaupt nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht. Lieber wäre ich ein junger Mann auch mit der Arbeit als ein alter Mann, der da sitzt und nicht mehr arbeitet. Jesus ist nicht mehr gekommen. Wie gesagt, ich habe gar nicht an Rente oder so mehr gedacht. Als junger Mann mit 36, 37, 38, wer denkt jetzt an Rente in dieser Zeit? Für mich war meine Familie wichtig, meine Freunde, meine Gemeinde. Und Gott sei Dank, jetzt ist es so weit gekommen. Ich werde Anfang März meine Verabschiedung in meinen Gemeinden haben. Ich werde die Gemeinden verlassen und woanders gehen. Und jetzt mal, was Oberasbach betrifft, viele wissen schon Bescheid, am 8. März ist nicht nur der internationale Frauentag, sondern dieser Tag wird für uns sehr wichtig sein. Ich freue mich, dass es zweiter Sabbat im Monat März ist. Wisst ihr, was immer am zweiten Sabbat ist? Ich werde meinen Dienst in Oberasbach beenden mit einem Potluck. Und das war immer eine Freude, in Oberasbach ein Potluck zu haben. Ich möchte dadurch nicht sagen, dass das das Wichtigste ist. Wichtig ist unser Glaube, unsere Treue zu Gott, unser gemeinsames Leben, Gott zur Ehre. Und ja, so Gott will, wird er uns auch weiterhin leiten. Meine Erwartung, dass Jesus früher kommt, hat sich nicht erfüllt. Warum hat sich das nicht erfüllt? Oder sehr oft stellen die Adventisten manchmal die Fragen, auch in welchen Predigten und Seminaren, warum ist Jesus noch nicht gekommen? Und diese Frage stelle ich jetzt auch am Anfang meiner Predigt. Warum ist Jesus noch nicht gekommen? Warum sind wir noch hier, wo wir sind? Wir haben Versprechen in der Bibel. Wir haben das Wort von Jesus direkt, der gesagt hat, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Viele Adventisten kennen diese Worte auswendig. Wir müssen nicht die Bibel aufschlagen. Das ist so, steht in unseren Gedanken, in unseren Herzen. Und wenn ich euch die Städte vorbereitet habe, werde ich wiederkommen, euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ehrlich gesagt, ich bin gespannt, wie das sein wird. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie er uns nehmen, zu sich nehmen wird. Aber er hat das gesagt in seinem Wort. Und wir haben auch diese Zusicherung in der Bibel, wie auch Johannes sagt in Offenbarung. Und dann sagte er mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Offenbarung Kapitel 21, Vers 4, glaube ich. Und schreibe, sagt der, der auf dem Thron saß, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wenn Jesus gesagt hat, dass er wiederkommt, dann ist es wahrhaftig und gewiss. Er wird kommen und es wird so sein, dass er kommt. Aber die Frage stellt sich, warum ist er noch nicht gekommen? Ich habe in dieser Predigt drei Antworten auf diese Frage. Und sie möchten wir zusammen lesen und betrachten. Die Antwort, direkte Antwort auf die Frage, warum ist Jesus nicht mehr gekommen? Den ersten Text finden wir in Römerbrief Kapitel 8, Verse 18 und 19. Diesen Text haben wir auch in der Lektion gehabt. Römer Kapitel 8, Verse 18 und 19. Ich habe aus einer anderen Übersetzung, Neues Leben Übersetzung, die hat mir besser gefallen. Und hier steht Folgendes. Römer Kapitel 8, 18 und 19. Wenn ihr eine andere Übersetzung habt, könnt ihr vergleichen. Hier sagt Paulus, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Und das hat mich angesprochen. Hier finden wir in diesem Wort von Paulus eine Antwort. Worauf wartet Gott? Die ganze Natur wartet. Die ganze Schöpfung Gottes wartet. Die Engel Gottes warten. Und Jesus wartet. Worauf wartet er? Wir lesen hier, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Welcher Tag ist das denn? Das Opfer Jesu am Kreuz und dieser ganze Erlösungsplan, sein Opfer, alles, was Jesus für uns getan hat, das war von Gott, vom Vater, angenommen. Und wir lesen in der Bibel, dass Gott auch gezeigt hat, es ist angenommen, das Opfer ist angenommen. Und der Vater liebt uns noch mehr, weil sein geliebter Sohn für uns gestorben ist. Entschuldigung. Das ist die Liebe Gottes. Wir werden von Gott noch mehr geliebt durch das Opfer von Jesus. Aber irgendwie, das ist nicht ausreichend. Sein erstes Kommen ist nicht ausreichend, wenn er nicht wiederkommt. Wir können noch Jahrtausende hier leben. Wenn Jesus nicht kommt, wir sind immer noch hier. Und er wartet auf etwas ganz Wichtiges. Er wartet, dass offenbar wird, wer wirklich ein Kind Gottes ist. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Wer ist ein Kind Gottes? Wir machen den Unterschied zwischen Geschöpfen Gottes und Kinder Gottes. Denn es gibt auch welche, die auch sagen, wir sind alle Kinder Gottes. Gott hat uns alle geschaffen. Aber es ist ein Unterschied. Ein Unterschied zwischen ein Geschöpf Gottes und ein Kind Gottes. Da müssen wir auch Unterschied machen. Wir lesen in Johannes Kapitel 1, ihr kennt diese Texte, Vers 11 und 12. Er ist in sein Eigentum gekommen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen hat er die Macht. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Merkt ihr hier nicht, dass automatisch wer ein Geschöpf Gottes ist, ist automatisch ein Kind Gottes, sondern die ihn aufnahmen, den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Mit anderen Worten, die ihn aufnehmen, sie haben die Möglichkeit bekommen, Gottes Kinder zu werden. Die Möglichkeit bekommen. Wir haben heute viele Christen, viele, die Jesus angenommen haben. Wir haben viele, die sich im Namen Jesu auch taufen lassen. Und es ist die Frage, ob sie alle die Kinder Gottes sind. Was wir in der Prophetie und der Bibel lesen, es ist nicht einfach Automatismus da, auch wenn jemand getauft ist im Namen Jesu. Das ist kein Automatismus, dass er unbedingt auch das Kind Gottes ist. Wer ist ein Kind Gottes? Wir haben in Offenbarung Kapitel 7, gleich in den ersten Versen, eine Darstellung, dass die vier Engel, die stehen an vier Ecken der Welt, der Erde, alle Himmelsrichtungen. Und was machen die Engel? Die halten die Winde. Die Winde sind in der Prophetie ein Zeichen für Unruhen, für Kriege, Auseinandersetzungen. Und jetzt, je mehr die Zeit vergeht, sehen wir, dass das noch mehr kommt. Und die Engel, die können nicht mehr halten. Wir sehen da und dort, dass es irgendwie vieles durchkommt, auch wenn die Engel halten. Und da sagt Offenbarung, da kam ein anderer Engel und schrie auch und sagt, haltet fest, haltet, haltet. Wie lange sollen sie noch halten? Was sagt der Text? Bis ich die versiegelt habe, die wirklich die Kinder Gottes sind. Eine Versiegelung passiert in dieser Zeit. Und die Engel, ich habe in einer Predigt gehört von jemandem anderen, der gesagt hat, wir sollen beten, dass die Engel noch Kraft bekommen, das zu halten. Denn das Werk ist noch nicht zu Ende. Nicht bei uns. Und geschweige denn in der Welt. Worauf wartet Gott? Wir lesen hier, es wird sich zeigen, wer wirklich ein Kind Gottes ist. Christentum ist die größte Religion der Welt. Sogar gibt es mehr als Moslems. Ich dachte, Araber sind mehr und Moslems. Aber wenn man Statistik sieht im Internet, die Christen sind die größte Religion der Welt. Und tatsächlich sind alle Kinder Gottes, die da sind. Ich möchte einen Text mit euch lesen in Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, da ist eine Antwort, wer ist ein Kind Gottes? Natürlich, das ist jetzt eine wichtige Frage für uns. Römer Kapitel 8, Verse 13 und 14. Jetzt habe ich die Lutherbibel von mir. Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Und jetzt Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Was sagt diese eine Aussage? Wen der Geist Gottes treibt, der ist ein Kind Gottes. Der Geist Gottes ist deine Treibkraft sozusagen. Und wenn wir diese Treibkraft nicht haben in uns, dann sind wir nicht seine Kinder. Wir sollen beten, dass der Geist Gottes eine Treibkraft in uns ist. Was hilft jemandem, das beste und schönste und schnellste Auto der Welt in seiner Garage haben, wenn er keine Treibkraft hat? Was hilft ihm das? Das Auto bleibt liegen. Egal wie stark das Auto ist. Treibkraft. Oder auf der anderen Seite, wenn mein Rennauto, schnellstes Auto, da hat der Hersteller gesagt, Benzin tanken und besonderen Benzin und ich tanke Diesel, ist günstiger. Was wird mit meinem starken Auto? Nichts. Also die richtige Treibkraft. Und da leben wir in einem großen Kampf zwischen Gut und Böse. Und es gibt auch böse Mächte durch Satan, die versuchen, uns als Christen eine falsche Treibkraft zu geben. Und das ist eine Erfahrung von uns allen. Und da kommt irgendwelche Sicherheit, es ist alles in Ordnung. Wir sind Kinder Gottes. Und wenn ihr auch mit jemandem anderen sprecht, der vielleicht nicht so glaubt an Wort Gottes, wie es sein soll, aber sie haben irgendwie auch eine Hoffnung und wenn die sterben, dann gehen sie gleich in Paradies. Wir müssen warten. Wir müssen warten bis zur Auferstehung der Toten. Aber es gibt viele, die so gut sind und wenn sie sterben, sie gehen gleich ins Paradies. Was bedeutet es, dass Satan manchmal eine falsche, verkehrte Treibkraft in uns gibt. Und das ist eine ernste Sache. Und es ist ein Gebet von uns allen, dass wir verstehen, was es bedeutet. Gott wartet in dieser ersten Antwort. Die ganze Schöpfung wartet auf den Tag, wo es ganz deutlich sein wird, wer wirklich zu den Kindern Gottes gehört. Lesen wir noch ein paar Texte in Kapitel 8 in Römer. Wir sind da. Kapitel 8, Verse ab dem Vers 5. Auch ein bekannter Text. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Vers 7, denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Für mich waren die Worte ziemlich ernst. Fleischlich gesinnt sein und geistlich gesinnt sein. Was bedeutet das für jeden Einzelnen von uns? Die ganze Schöpfung wartet, dass Gott offenbaren wird, wer wirklich sein Kind ist und nicht nur ein Geschöpf Gottes. Dann habe ich eine zweite Antwort gefunden. Warum ist Jesus noch nicht gekommen? Worauf wartet er noch? Wir lesen zusammen im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9. 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zu Buße findet. Worauf wartet Gott aus diesem Text? Er verzögert nicht die Verheißung. Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten wird, sagt Paulus. Er hat einen Tag festgesetzt. Aber er verzögert nicht, sondern er hat Geduld mit uns, mit euch, sagt er hier. Aber natürlich mit uns allen. Geduld mit uns zu haben. Was heißt das im Klartext? Im Klartext heißt es, ich möchte keinem von uns zu nahe treten mit diesem Satz, aber den Satz sage ich trotzdem. Dass er Geduld mit dir hat, bedeutet, du bist geduldet. Dein Charakter ist noch geduldet. Unser Charakter ist geduldet. Wisst ihr, was bedeutet, wenn jemand geduldet ist? Irgendwo ist eine Duldung da. Ich weiß, vor schon über 20 Jahre her, wo der Krieg in Jugoslawien damals war, und da waren viele, die aus den Kriegsgebieten hier nach Deutschland gekommen sind. Ich weiß, ich habe mit vielen gesprochen, das ist meine Landsleute sind gewesen. Und dann bekommen sie hier in Deutschland Duldung. Ich habe zuerst damals zum ersten Mal dieses Wort gehört, Duldung. Das heißt, es ist mal so Krieg dort, aber vielleicht wird sich etwas verändern und so weiter. Solange bekommen sie Duldung in Deutschland hier. Und diese Duldung dauert 3 Monate. Nach drei Monaten, wenn sich die Situation nicht geregelt hat, da können Sie die Duldung verlängern lassen. Jetzt in Ukraine, Krieg ist ein bisschen anders. Die Ukrainer haben ein bisschen mehr Privileg jetzt, aus welchem Grund auch immer. Aber damals war nicht so. Und ich kenne viele Leute, ich war in München in der südslawischen, jugoslawischen Gemeinde tätig und viele sind gekommen mit einer Duldung, 3 Monate lang. Und wenn die 3 Monate vorbei sind, da können sie auch verlängern lassen, so wieder und wieder verlängern. Und immer alle 3 Monate muss man daran denken, rechtzeitig die Duldung zu verlängern. Du bist geduldet. Ich bin geduldet. Mein Charakter ist geduldet, weil dieser Charakter noch nicht das ist, was Gott wirklich haben möchte. Irgendwo ist etwas noch da, was nicht in Ordnung ist. Und wie ich manchmal gesagt habe, auch Ellen White sagt, dass das Einzige, was wir aus dieser Erde mitnehmen können in die Ewigkeit, ist nur unser Charakter. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch schon im Gebet vor Gott eine Antwort gesucht hat. Lieber Gott, wie ist mein Charakter? Kann ich mit diesem Charakter vor dem heiligen Gott stehen? Für die Ewigkeit? Wenn du die Antwort bekommst, nein, da fehlt noch etwas, dann ist die einzige Möglichkeit und der beste Weg, unter das Kreuz Jesu zu gehen und zu verlangen, dass Jesus dich rein macht, dass er dir so einen Charakter gibt, mit dem du vor Gott, vor dem heiligen Gott stehen kannst. Also, wir sind geduldet. Und wir Eltern, wir wissen genau, was es bedeutet, wenn die Kinder geduldet werden sollen. Jemand hat gesagt, kleine Kinder, kleine Sorgen.
Große Kinder, große
Sorgen. Danke. Große Kinder, große Sorgen. Wo die klein waren, da kannst du ein Wort sagen, es muss so sein. Wenn du einen Teenager hast zu Hause, da geht's nicht mehr so. Und die Kinder, die vielleicht mal so selber schon 16, 17, 18 sind, da kannst du nichts mehr machen. Da kannst du nur Geduld haben. Wie viele Mütter haben sich beschwert, dass ihre Kinder nicht mehr den Weg gehen wollen. Was soll ich machen? Und dann gibt es auch ängstärmste Väter vor allem sagen, solange du deine Füße unter meinem Tisch haben hast, muss so sein, wie ich sage. Was erreichen sie dadurch? Noch mehr Ablehnung. Aber es gibt einen guten Rat von Leuten, die auch mit den Menschen zu tun haben, die auch Jugendliche kennen. Und wir haben auch in unserer Familie mit unseren Kindern nicht immer rosige Seiten gehabt. Aber da kam immer ein Rat, uneingeschränkte Liebe zeigen und nicht Vertrauen verlieren. Auch dieses Kind, das lebt jetzt so, wie du nichts haben möchtest. Es ist nicht so, wie Gott haben möchte. Was machst du jetzt? Bete für dein Kind. Überlasse dein Kind der Liebe Gottes. Bete jeden Tag für dein Kind. Und Gott wird so richten, dass dieses Wollen aus dem Herzen kommt. Nicht, weil der Vater gesagt hat, ich kriege keine finanzielle Unterstützung mehr, ich muss in die Gemeinde gehen, sonst und so weiter. Ihr kennt das. Das wollen wir nicht, sondern uneingeschränkte Liebe, Geduld zeigen. Gott hat Geduld mit uns. Und wir sind an manchen Stellen tatsächlich geduldet, bis unser Charakter nicht das erreicht, was Gott haben möchte. Und ich möchte noch, ich habe am Anfang gesagt, ich habe 3 Antworten. Warum ist Jesus noch nicht gekommen? Ich bin jetzt bald Rentner. Ich habe gedacht, dass das nicht kommt. Und viele haben gehofft, dass Jesus früher kommt. Noch eine dritte Antwort. Diesmal eine bekannte Antwort von Geist der Weissagung. Ellen White schreibt, sie bringt so einen Gedanken. Ich lese aus dem Buch Christus kommt bald, Seite 29. Wenn diejenigen, die meinen, sie hätten die lebendige Erfahrung in den Dingen Gottes, das ihnen aufgetragenen Werk getan hätten, wie der Herr sie beauftragt hat, Entschuldigung, ich möchte diesen Satz nochmal lesen. Wenn diejenigen, die meinen, sie hätten eine lebendige Erfahrung in den Dingen Gottes, das ihnen aufgetragene Werk getan hätten, wie der Herr sie beauftragt hat, dann wäre die ganze Welt davor gewarnt worden, der Herr Jesus wäre in großer Kraft und Herrlichkeit wiedergekommen und man hätte die Heiligen bereits in der Stadt Gottes begrüßen können. Und ich denke, auch dieser Gedanke ist uns nicht neu. An manchen Stellen schreibt sie tatsächlich und sagt, wenn die Gemeinde und die Gläubigen dieses Werk so getragen haben und erfüllt hätten, wie Gott das erwartet hat, dann wäre Jesus schon gekommen. Ich möchte jetzt diesen Gedanken nicht irgendwie unter die Lupe nehmen und etwas noch Näheres sagen, kommentieren, sondern ich möchte es so lassen, wie es ist. Gott sagt uns durch den Geist der Weisung, dass Jesus hätte schon kommen können. Aber er wartet noch. Zwei Dinge merken wir hier. Zuerst mal Mission nach außen. Das, was Gott von uns erwartet. Und aber auch Mission nach innen. Für die Gemeinde, für die Geschwister, die da sind, für unsere Jugendlichen. Und wenn wir so wollen, auch in uns selber. Jeder von uns. Mission zuerst mal in deinem Herzen. Dann in deiner Familie. Dann in deiner Gemeinde. Und dann raus in die Welt. Da sagt sie noch dazu. Ellen White schrieb, ja, das Jahr 1888, dass Jesus eigentlich schon kommen wollte. Sie erfuhr das im Nachhinein. Aber durch unsere Führung und gewisse Sünden und Umstände ist beziehungsweise konnte er nicht kommen, weil wir seinen Dienst nicht so vollzogen haben, wie er es gewollt hat. Natürlich liegt auch viel an die Leitung, an die Leute, die auch von oben eine Richtung eingeben. Das muss so sein. Und Ellen White hat auch das so erwähnt. Warum ist Jesus noch nicht gekommen? Drei Dinge haben wir erwähnt. Und zwar, die ganze Natur wartet auf die Zeit, wo offenbar sein wird, wer wirklich ein Kind Gottes ist. Wir sagen, entweder eine Sichtung oder eine Versiegelung, das ist alles, das ist ein Untersuchungsgericht, wie auch immer wir die Begriffe benutzen. Zweitens, Jesus ist nicht gekommen, er hat noch Geduld mit uns. Er weiß, dass wir noch Zeit brauchen, für unseren Charakter so vorzubereiten durch die Gnade Gottes, dass wir in den Himmel gehen können. Und als drittes, es ist ein Werk auf uns aufgetragen, was wir tun sollen. Und hätten die Gläubigen das getan, dann wäre es vielleicht anders, so wie Ellen White sagt. Ich möchte mit einem Zitat von Ellen White enden, diesen Gedanken, im Buch Botschafter der Hoffnung, Seite 80. Die größten Siege der Gemeinde Christi oder des einzelnen Christen sind nicht diejenigen, die durch Talent oder Bildung, durch Reichtum oder die Gunst der Menschen erlangt werden. Es sind jene Siege, die im Sprechzimmer Gottes erbeten werden, wenn ein ernster, ringender Glaube sich auf den gewaltigen Arm der Macht Gottes stützt. Nicht durch unsere Talente, nicht durch die Bildung, nicht durch Reichtum oder Gunst der Menschen, dadurch können wir nichts erreichen, sondern mir hat dieses Wort gefallen, im Sprechzimmer Gottes. Termin mit Gott machen in seinem Sprechzimmer. Gebet ist eine sehr wichtige Sache. Verbindung mit Gott. Durch das Gebet können wir viel erreichen. Ja, möge Gott uns segnen, dass wir diese Zeit, die noch vor uns steht, dass wir sie nutzen und dass wir uns richtig vorbereiten und dass wir in derer Zahl sind, die wirklich Kinder Gottes sind. Amen. Wir wollen zusammen beten. Unser lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen wunderschönen Sabbat, den du uns schenkst, diese Zeit, wo wir hier in der Gemeinde die Gemeinschaft pflegen können, versammelt unter deinem Wort. Danke dir für diese selige Hoffnung, die du uns in deinem Wort gegeben hast. Wenn wir sie nicht hätten, dann wären wir arme Menschen in dieser Welt. Und es ist traurig, dass es so viele arme Leute gibt, die diese Hoffnung nicht haben. Danke dir, lieber Vater, du hast einen Tag festgesetzt, wann du das Ende machst. Wir haben gehofft, dass es viel früher sein wird, aber dein Plan ist anders. Ich bitte dich, dass du uns stärkst, dass du unseren Glauben stärkst, unser Vertrauen zu dir, dass wir bis zum Ende bei dir bleiben. Und wenn du wirklich zeigen möchtest, wer wirklich dein Kind ist, dann bitten wir dich, dass du uns hilfst, dass wir so einen Charakter, eine Verbindung mit dir haben, dass wir auch in dieser Zahl sind, Zahl derer, die auch mit dir, Herr Jesus, in deine Herrlichkeit gehen werden. Natürlich hast du alles für uns getan, du bist für uns gestorben, aber du erwartest auch etwas von uns. Bitte gib uns auch deinen Heiligen Geist als eine Treibkraft in unserem Leben, die uns zu dir bringen wird. Danke dir, Vater, dafür. Segne uns, unsere Gemeinde, jeden Einzelnen. Segne die Gemeinde Oberasbach hier, auch wenn jetzt auch Neuwahlen auch getan werden sollen, jetzt in diesem Frühjahr, dass deine Gemeinde auch weiterhin nach vorne getragen werden kann, dass die Menschen hier kommen und sich versammeln und auch dich loben und preisen und dein Wort hören und dass sie auch Nutzen haben davon und auch wieder sage ich mal für ihren Charakter, dass jeder Einzelne sich vorbereitet auf die Begegnung mit dir. Vater, ich möchte dir auch unsere Kinder und Jugendliche auch ein Herz stellen. Es gibt verschiedene Situationen, wo wir als Eltern nichts mehr sagen können. Was wir gesagt haben, gezeigt haben, haben wir schon gesagt. Alles andere sollst du jetzt tun und ich bitte dich für deinen Heiligen Geist, der auch die jungen Menschen ansprechen wird, dass sie auch nicht die Verbindung mit dir brechen, sondern dass sie auch zurückkommen und dass sie sich auch vorbereiten auf die Ewigkeit mit dir, Herr Jesus. Danke dir, dass du unsere Gebete erhörst. Danke, dass du auch dieses Gebet erhört hast. Wir sind gespannt, wie das alles die nächste Zeit bringt, aber wir sind sicher in deiner Hand. Und wir danken dir dafür und loben dich und preisen dich im Namen Jesu. Amen.